Da starten wir erstmal mit der Geschichte, die ist ja ganz schön lang und da würde ich erstmal damit starten, wo denn die Anfänge von den Merlins liegen.
Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig für mich zu sagen. Ich bin ja in Anführungszeichen erst 20 Jahre dabei. Der Martin Rumig, der im Prinzip den Verein damals aus einer Schul AG heraus gegründet hat, der ist ja im Prinzip Kind des allerersten Tages, wie auch einige, die auch heute noch so, sage ich mal, im näheren Umfeld mit drum sind. Und ich glaube, man kann es einfach so zusammenfassen. Am Anfang war es einfach ein Spaßprojekt. Da waren einfach Jungs, die haben sich überlegt, was können wir für einen Sport machen, der nicht Fußball ist. Es gab nicht so wirklich viele andere Optionen dann dabei. Und dann hatten die Idee mit Basketball. Martin ist in den USA aufgewachsen und in Kanada, hat dadurch dann deutlich anderen nochmal Bezug gehabt als wir hier. Und irgendwann saßen sie dann kurz gefasst an einem Lagerfeuer bei einem Kasten Bier. Die Geschichte muss Martin aber im Zweifelsfall irgendwann selber bei euch erzählen. Und haben das dann zusammengezimmert, dann mit einem Schullehrer, der das Ganze unterstützt hat. Und ja, so ist irgendwann ein Profiverein draus geworden, der in der ersten Liga und jetzt gerade in der zweiten Liga spielt.
Also ganz schön beeindruckend, die Anfänge, dass das als Schul-AG gestartet hat. Weißt du denn, wie das dann anfing, professionell zu werden und wie sie es dann geschafft haben, das einfach weiterzuentwickeln?
Ich glaube, bei professionell kann man sich in der Geschichte der Merlins immer so ein bisschen streiten, wann das losging. Ich glaube, es war vor allem unglaublich viel Herzblut dabei, so gerade in den Anfangsjahren. Und das ist immer das, wenn man dazugekommen ist, vermisst man das fast, das nicht miterlebt zu haben, weil das war, glaube ich, eine wirklich wilde Zeit. Da sind Storys, die will ich auch gar nicht jetzt hier im Radio erzählen, dann halt, die da dranhängen. Und ich glaube, es wurde dann einfach Schritt für Schritt immer professioneller, so wie du als Verein wächst. Am Anfang war es nur Martin, der quasi den ganzen Verein gemanagt hat. Inzwischen haben wir ein Office, in dem, Chris ist ja auch hier, in dem eine zweistellige Anzahl von Leuten sitzt, die alle verschiedene Arbeitsbereiche haben. Also es ist unglaublich gewachsen. Aber es gibt nicht, finde ich, so dieses Momentum. Wenn, dann kannst du vielleicht sagen, das war der Moment, als wir zum ersten Mal in die erste Liga aufgestiegen sind, wo uns so richtig bewusst wurde, was ist eigentlich die Grundlage für einen Basketballverein. Dass es nicht nur darum geht, das nächste Jahr zu planen, sondern wie bekomme ich es hin, einen Verein eine Basis zu geben, die über Jahre hinweg hält. Das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt, den wir gemacht haben.
Diese Struktur hast du schon angesprochen und ich habe das auch gelesen, dass ihr da ziemlich stolz drauf seid, wie professionell die aufgebaut ist. Also, dass es nicht nur um den Sport geht, sondern auch um alle Menschen, die dahinter stehen und es ermöglichen. Könnt ihr uns denn ein bisschen die Struktur beschreiben, die ihr da aufgebaut habt, dass es eben so ein professioneller Verein wurde?
Ja, also wie Ingo gesagt hat, es wurde in den letzten Jahren halt stetig professioneller, ohne jetzt konkret darauf hinzuarbeiten, sondern es haben sich immer neue Herausforderungen ergeben, die dann halt irgendwie kreativ gelöst werden mussten. Und ich glaube, das war so die Basis, die am Anfang stand. Du bist immer höher aufgestiegen, dementsprechend gab es von Liga, von Verband, wie auch immer, gab es immer neue Anforderungen. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt. Mittlerweile sind wir, glaube ich, an einem Punkt, an dem man deutlich professioneller aufgestellt ist als noch vor 10 Jahren, aber ohne dahinter jetzt wirklich einen Plan gehabt zu haben, sondern es hat sich so entwickelt und mittlerweile ist man dann stolz auf die Strukturen, die man geschaffen hat.
Und auch wenn es so starke Vereinsstrukturen gibt, geht es ja trotzdem auch noch um den Sport, dass man da so ein professionelles Niveau erreicht wie die Bundesliga. Ingo, weißt du, welche wichtigen Hürden es denn da gab, dass die Mannschaft es geschafft hat, in die Bundesliga zu kommen?
Ich muss noch einmal ganz kurz einhaken beim Drumherum von davor, weil Chris sagt es jetzt nicht, weil er selber Teil bei uns im Office ist, aber wir haben einfach das geilste Office, das man sich wünschen kann. Also da sind so viele junge Leute drin, die so viel Energie reinstecken, wo du merkst, wie viel dieses Herzblut, das die früher hatten, vor 40 Jahren, das spiegelt sich jetzt darin wieder. Und das jeden Tag zu sehen bei uns, ist einfach toll. Und wenn du das nicht hast, dann kann deine Mannschaft so gut sein, wie du willst. Dann hast du vielleicht ein erfolgreiches Jahr. Aber das ist, glaube ich, die Basis, die uns da auch in die Zukunft trägt. Und das ist einfach sensationell zu sehen von der Geschäftsführung bis zu den Leuten, die bei uns ein Praktikum machen. Das ist einfach ganz besonders. So, deine Frage will ich ja nicht irgendwie jetzt völlig außen vor nehmen. Was musst du machen? Ja, am Anfang mussten wir uns erstmal sportlich qualifizieren. Und das war, ich sag mal so, wir waren zu dem Zeitpunkt jetzt nicht der große Favorit in der zweiten Liga, wo klar war, am Saisonanfang, wir marschieren da jetzt durch. Aber wir hatten dann einfach so ein tolles Jahr. Und wie es halt ist im Sport, dann bist du im Flow irgendwann drinne. Und die Mannschaft hat sich toll zusammengefunden. Der Trainer hat einen guten Job gemacht. Und es hat einfach alles gepasst. Und das hast du immer mehr gespürt innerhalb der Saison. Und dann hat sich einfach was entwickelt in den Playoffs, dass wir durchgekommen sind bis in die erste Liga. Und die kommt dann natürlich erstmal an und sagt, so, und jetzt hast du hier diesen riesigen Katalog an Regularien, der im Prinzip dabei ist. Und den musst du umsetzen. Und am Anfang erste Mal aufgestiegen, dann bist du da, bist heiß auf die ganze Sache und denkst, jetzt holen wir uns richtig gute Spieler und dann werden wir jetzt in dem Jahr dann was machen. Und dann wird dir erstmal bewusst, wie klein du eigentlich bist und was du eigentlich noch alles zu erledigen hast. Und dann ärgerst du dich im ersten Moment, weil du musst plötzlich Jugendtrainer fest einstellen, du musst ein Office haben, verschiedene Bereiche abdecken, du musst dieses machen. In der Halle ging bei uns einer durch mit so einem Klicker in der Hand, der jeden einzelnen Sitz gezählt hat dabei, zack, zack, ob auch wirklich die Regularien erfüllt sind, wie viele Plätze die Halle haben muss, wie viele Sitzplätze sein müssen. So, und danach stehst du dann da und guckst in dein Portemonnaie und sagst, hups, ist ja schon leer. So, das war schon ein Prozess, sage ich mal. Aber am Ende, wenn du jetzt zurückblickst, das war, glaube ich, das, was ich vorhin auch sagte, wo es wirklich bei uns Klick gemacht hat, was brauchst du eigentlich, um langfristig erfolgreich zu sein, dass es nicht nur darum geht, die gute Mannschaft zu bekommen. Und das ist natürlich für einen kleinen Verein immer eine Challenge, dieses Team aufzustellen. Aber wir denken ja nicht nur, was ist jetzt nächstes Jahr? Was wäre, wenn die Merlins jetzt dieses Jahr wieder aufsteigen in die BBL? Sondern wir müssen auch überlegen, was ist dann aber danach und danach und danach? Und das ist, glaube ich, der Schritt, den wir gemacht haben.
Das finde ich auf jeden Fall ganz schön beeindruckend und auch überraschend, dass man so viele Regulationen dann auch befolgen muss, dass man tatsächlich in dieser Liga bleiben kann. Was waren denn da so die krassesten, die ihr da meistern musstet, dass ihr in der Liga bleiben dürft?
Naja, eigentlich sollte es dich nicht ganz so überraschen, denn wir sind nach wie vor in Deutschland und Deutschland hat ja durchaus einiges an, sage ich mal, Regularien, die an allem dranhängen dann dabei, was dich manchmal ärgert, weil es zu viel ist, aber ja häufig auch irgendwie eine Art von Sinnhaftigkeit dann irgendwo dahinter steht. So, und alles am Anfang sind natürlich die Dinge, die mit Geld zu tun haben. Ja, also jetzt erstmal sozusagen von der Ein-Mann-Show, die Martin war in dem Office-Bereich, das Ganze breiter aufzustellen, dort bestimmte Bereiche, letztlich ja nun auch mit Arbeitskräften im Sinne von, du zahlst denen ja auch ein Gehalt, dann zu finalisieren, dann quasi die Halle so einen Schuss zu bekommen. Die ist ja, unsere Arena Hohenlohe ist ja jetzt keine Basketballhalle in dem Sinne, sondern die ist als Veranstaltungshalle gebaut worden, in der 4 Auktionen gemacht wurden und auch nach wie vor sind. Da sind Vögelshows, da ist Tattoo-mäßig dann irgendwo was los. Also wir sind jetzt nicht in einer reinen Basketballhalle. Und die dann so herzurichten, dass es dann am Ende so ein Schmuckkästchen ist, wie wir es momentan haben, das ist für mich, okay, ich bin jetzt vorbelastet, ich bin ja bei uns, aber es ist die geilste Halle in Deutschland. Das ist eine Wahnsinnsatmosphäre. Du bist unglaublich dicht dran. Dadurch, dass die Halle rund ist, bist du quasi, es gibt keinen schlechten Platz in der Halle. Und das so hinzubekommen, war natürlich erst auch mal eine Challenge, weil du dann wirklich gucken musstest, wo muss jeder einzelne Platz sein, damit du auf diese Gesamtanzahl von Plätzen gibst, die du erfüllen musst. Also es war schon einiges zu tun, ja.
Und diese Atmosphäre, die du angesprochen hast in der Halle, die kommt ja bestimmt nicht nur von dem baulichen Aspekt her, sondern eben vor allem von den Menschen, die die Halle füllen. Und ihr habt ja eine ganz schön große Fangemeinschaft. Wie war das denn innerhalb von der Geschichte? Was für eine Rolle haben denn da die Fans gespielt?
Ich glaube, die Fans, es ist immer schwierig, darüber zu reden, weil jeder Verein sagt gefühlt immer so, wir haben die besten Fans der Welt. Woher weiß denn der Verein das eigentlich? Der war ja noch gar nicht überall in der Welt. Also es ist schon schwierig zu sagen. Und trotzdem haben wir die besten Fans der Welt, weil die uns einfach unglaublich unterstützen. Und ich gucke jetzt mal gar nicht auf heute, sondern ich gucke mal einfach auf die Vergangenheit, als ich herkam. Da haben wir noch in Crailsheim direkt in der Hakro Arena gespielt. Das war alles ein bisschen kleiner. Maximal konntest du, wenn du die Leute stapelst, 1.500 Leute in die Halle bringen. Es gibt 800 Sitzplätze. Hinten standen die in Dreierreihen noch um diese Sitzplätze rum. Die Hintersten haben gar nichts gesehen bei den größten Events, aber die Stimmung war so geil, dass die Leute trotzdem dabei sein wollten. die erste Reihe war so dicht am Spielfeldrand, dass die Zuschauer da dem Schiedsrichter mal ans Ohr kneifen konnten, irgendwie, wenn ihnen was nicht gefallen hatte. Das war schon richtig intensiv. Also da wusstest du als Schiedsrichter, glaube ich, auch, was du getan hast, wenn das Spiel zu Ende war in dem Moment. Und das war natürlich eine unglaubliche Nähe. Und ich glaube, das zeichnet uns als Merlins auch mit den Fans aus, dass es einfach nah dran ist. Wenn ich auf unseren Fanclub gucke, wie viel Energie die reinstellen bei jedem Spiel, was da losgeht. Also jeder, der es nicht gesehen hat, ich kann einfach nur sagen, kommt vorbei, guckt es euch an. Nicht nur, weil wir immer so geil spielen, sondern weil einfach die Stimmung, das trägt einfach, man muss es erlebt haben, das ist schon ein Highlight.
Ingo, wie lange spielen denn die Hako Merlins jetzt schon auf Bundesliga-Niveau?
Boah, das sind so die Fragen, da bin ich jetzt echt der falsche Gast, wenn es jetzt um Zahlen geht. Da können wir, glaube ich, tatsächlich Chris eher fragen, in welchem Jahr wir zum ersten Mal aufgestiegen sind.
Du warst mit dabei, Ingo, 2014, der Aufstieg in die erste Liga.
Das war, genau, erste Liga. Aufstieg. Und wann war zweite Liga?
Zweiter Liga-Aufstieg 2001. Also seit 2001 spielen die Merlins durchgängig in den ersten zwei Ligen. Genau, 2009, glaube ich, war es, wo dann die zweite Liga nochmal aufgeteilt wurde. Wo man dann auch Pro B gespielt hat und dann genau seit 2014 in der ersten Liga, ja.
Und Pro A, Pro B hat man gerade schon gehört. Soweit ich weiß, ist Pro A die zweite Bundesliga, ja. Und Pro B die dritte.
Ja, das war Anfang der, oder in den 2000er Jahren wurde das dann neu aufgeteilt, dass eben die ganzen Zweitligisten dann ins Pro A und Pro B aufgeteilt wurden. Und jetzt gibt es eben da zwei Ligen unterhalb von der ersten Bundesliga.
Und die Merlins befinden sich ja gerade aktuell mit der ersten Mannschaft in der Pro-A-Liga. Wie ist denn diese Mannschaft gerade aufgestellt?
Also es läuft beides sozusagen, die Pro-A und die Pro-B in der, also unter dem der Bezeichnung sozusagen zweite Liga. Aber durch die Aufteilung, was Chris sagte, dass es früher gab es eine Nord-zweite Liga und eine Süd-zweite Liga, ist es dann irgendwann geändert worden, dass die Top-Mannschaften sozusagen in die Pro-A kamen, was jetzt sozusagen die, sag ich mal, vom Namen her eigentlich zweite Liga ist und die anderen in die Pro B dann da. Und wir sind irgendwann von der Pro B in die Pro A aufgestiegen und da sind wir halt auch jetzt. Ich glaube, in der Pro A bist du schon verdammt nah an diesem Profiniveau von der ersten Liga dran. Also ich glaube, die Mannschaften, die am Ende um den Aufstieg kämpfen, sind alles Mannschaften, die das Potenzial haben, nächstes Jahr auch wirklich in der ersten Liga mitzuspielen. Kommst natürlich als Neuer immer rein und bist erstmal wieder ein ganz kleines Licht. Das ist, glaube ich, normal, weil du da dann auch gegen Teams wie Bayern München, wie gegen Alba Berlin, wie gegen Bamberg und Ulm spielst, die einfach nochmal eine andere Größenordnung sind, rein finanziell schon. Ich glaube, wenn du auf uns guckst zum Beispiel, wir haben wahnsinns Trainingsbedingungen. Wir haben eine eigene Trainingshalle, die, glaube ich, selbst auf Erstliganiveau ihresgleichen sucht dann dabei, die uns zur Verfügung steht. Wir haben eine ganz tolle Unterstützung in der Stadt vom Umfeld für eine Stadtgröße wie Crailsheim, was wir da in der Lage sind zu generieren aus unserem Umfeld von den Partnern. Das ist Wahnsinn. Und dann guckst du halt zu Bayern, wie im Fußball auch, und dann siehst du halt nochmal eine ganz andere Dimension. So, und deswegen ist, glaube ich, immer wichtig, wo findest du deine Spots, wo es vielleicht den Unterschied macht für dich als kleinen Verein, aber einen Vorteil für dich zu finden, das ist die Kunst.
Und die Merlins haben ja trotzdem auch als kleineren Verein jetzt die Chance, in die erste Bundesliga aufzusteigen mit den Playoffs. Wie sieht es denn da gerade aus? Wie stehen da die Chancen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir stehen ganz gut da. Haben jetzt so gefühlt, ich glaube, es ist jetzt nicht genauso, aber haben ungefähr vor den letzten 20 Spielen 19 gewonnen, hatten eine Niederlage jetzt in letzter Zeit. Ich glaube, die Mannschaft hat sich toll zusammengefunden dieses Jahr. Haben, glaube ich, jetzt, wahrscheinlich ist es sogar der Vereinsrekord, 10 Auswärtsspiele in Folge gewonnen. Also die eine Niederlage hatten wir unglücklicherweise auch nur ausgerechnet zu Hause, so wo wir uns die Serie dann irgendwann gebrochen hatten. Aber die Jungs haben gleich reagiert, sind danach wieder dran geblieben und haben jetzt wieder eine kleine Serie gestartet. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. 5, 6, 7 Spiele in Folge, die wir jetzt wieder gewonnen haben. Die Saison ist noch 2 Spiele lang Und wie es der Zufall will, sind diese letzten beiden Saisonspiele der offiziellen Saison sind noch richtige Knaller, weil da spielen wir gegen Hagen und gegen Göttingen, die Erster und Dritter sind. Wir sind momentan Zweiter. Also, dass du zwei solche Highlight-Spiele hast, ist natürlich eigentlich ziemlich sensationell, weil es auch schon so ein bisschen wie so vor Playoffs, vor den Playoffs sind. Und danach geht's los. Und das einzig Ärgerliche an den Playoffs ist, dass du halt im Prinzip ja wieder bei Null startest. Das heißt, wenn du im richtigen Moment da oder im falschen Moment eine Verletzung hast oder irgendwas nicht funktioniert, dann hilft dir diese ganze tolle Saison vorher nichts. Aber ich glaube, dieses Jahr ist die Mannschaft wirklich gefestigt, wenn ich die sehe, wenn ich die auch im Training sehe, mit David als Coach, mit dem Trainerstab, mit allen, die da arbeiten, dann habe ich dieses Jahr wirklich ein gutes Gefühl, dass es zumindest eine ziemlich gute Chance gibt, das, was bei rauskommen kann.
Wann würde das sich dann entscheiden, dass ihr aufsteigen könntet?
Das würde jetzt, wie gesagt, sind erstmal diese zwei Spiele. Dann ist im Prinzip die erste Serie ist das Viertelfinale. Da geht es dann immer darum, drei Siege zu erreichen. Wir haben als Zweitplatzierter, vielleicht wären wir sogar noch Erster, wenn wir am Wochenende gegen Hagen gewinnen, haben wir in der ersten Runde dann Heimvorteil. Du spielst immer abwechselnd Heim, Auswärts, Heim, Auswärts, Heim, je nachdem, bis dann eine Mannschaft drei Siege hat. Das dauert dann so, sagen wir mal, über den Daumen zwei Wochen. Dann würde man, wenn man weiterkommt, ins Halbfinale einziehen. Im Prinzip gleiches Prinzip, wieder bis drei Siege dann dabei rauskommen dabei. Wieder über den Daumen, sagen wir mal, zwei Wochen. Und dann ist es irgendwann so Ende Mai, Anfang Juni und dann, wenn du es geschafft hast, bis im Finale. Und die beiden Mannschaften, die im Finale sind, sind von der, sage ich mal, Chance, die sie bekommen, schon dann für die erste Liga qualifiziert. Da gibt es auch nur noch ein Hin- und Rückspiel und der Sieger ist dann der Meister, aber sowohl der Erst- als auch der Zweitplatzierte erhalten das Recht, dann in die erste Liga aufzusteigen.
Dann hoffen wir auf jeden Fall mal für die Merlins auf eine gute Platzierung, dass sie da am Ende herauskommt. Jetzt noch eine wichtige Frage, wenn jetzt unsere ZuhörerInnen sich fragen, wie kann ich das denn miterleben? Wie geht es denn bei euren Spielen dabei zu sein?
Also man kann sich die Tickets regulär kaufen bei uns im Ticketshop. Auf der Website kann man da vorbeischauen, ansonsten auch telefonisch. Genau, da haben wir eigentlich immer Stehplatztickets, einige Sitzplatztickets auch noch verfügbar. Wir haben vorhin schon über die gute Stimmung und über die volle Halle gesprochen. Es ist immer relativ schwierig, dann kurzfristig noch an viele Sitzplatztickets zu kommen, aber ein paar Tickets gibt's immer und vor allem auch die Stehplätze hat man noch die Möglichkeit. Genau, und ansonsten werden die Spiele auch im Livestream übertragen auf Sport Europe TV, also es ist ein Livestream-Anbieter. Genau, auch da kann man die Merlins verfolgen.
Wie viele Mannschaften gibt es denn circa?
Ich glaube, wir haben da einen sehr breit aufgestellten Unterbau. Also ne, es gibt alleine vier Herrenmannschaften, zweite, dritte, vierte Mannschaft, die in verschiedenen Ligen dann abgestuft voneinander spielen. Es wird ja auch nicht jeder Profi, der bei den Merlins als Basketballer aus der Jugend rauskommt. Ne? Ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass am Ende aber ganz viele Leute immer dabei geblieben sind. Und die spielen dann halt in der vierten, in der dritten, in der zweiten Mannschaft. Zweite Mannschaft ist eher so, wenn du ein leistungsorientierter Jugendlicher bist, der dann irgendwann rausgekommen bist, aber du schaffst mit 18 meistens ja nicht gleich den Sprung in eine Profimannschaft, in die erste oder zweite Liga. Das heißt, du brauchst noch so ein, zwei Jahre, wo du dich auch austoben kannst, wo du dich entwickeln kannst und nicht eingeschnürt bist irgendwie schon nur in ein Korsett. Und das ist halt das Wichtige, dass die Jungs da die Chance bekommen. Dritte, vierte Mannschaft sind, sage ich mal, da geht es nicht darum, jetzt den maximalen Leistungserfolg zu haben, aber da sind, glaube ich, ganz viele von denen drinne, die auch mit das Herz von den Merlins ausmachen, die eben mit Leidenschaft dabei sind, die einfach Bock auf Basketball haben und die immer, wenn man sie braucht, dann zur Verfügung stehen, zu helfen. Auch welche dabei, die dann halt im Umfeld bei den, sage ich mal, ganzen Events, die wir haben, supporten und irgendwo verbunden sind. So, da sind welche dabei, die bei mir in der Jugend, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, waren die halt 11, 12 Jahre. Jetzt sind sie 30, haben selber Kinder, komme mir im Auto entgegen und du denkst so, darfst du schon Auto fahren? Ja, darfst du, weil du bist inzwischen schon 30 und der Junge ist gar nicht mehr 10 wie damals bei dir. So, das sind mehr so die kleinen Sachen am Rande. Und daneben, um deine Frage auch noch zu beantworten, haben wir eine groß aufgestellte Jugendabteilung. Wie viele Mannschaften es immer sind, hängt natürlich auch davon ab, wie wir die Mannschaften aufstellen. Willst du eher mehr Leute in einer Trainingsgruppe haben? Willst du jedem die Chance geben zu spielen? Hast mehrere, sage ich mal, Mannschaften, auf die du das aufteilst? Wir haben jede Altersklasse besetzt, das heißt von U18 zur U16, zur 14, 12, 10 und darunter noch welche, die quasi ganz klein erst einsteigen im Alter von 5, 6 Jahren. Wir machen auch viel in den Schulen, viel in den Kindergärten. Das heißt, ganz früh hast du schon bei uns Kontaktpunkte mit den Merlins und das ist toll, schön zu sehen.
Ihr seid also ganz schön aktiv in der Jugendarbeit, so klingt das auf jeden Fall. Eine Mannschaft von den jugendlichen Mannschaften würde ich da nochmal genauer unter die Lupe nehmen, nämlich die U16-Mannschaft. Kannst du uns denn sagen, was gerade so besonders an der Mannschaft ist?
Ja, durch Zufall rede ich total gerne darüber. Unsere U16 spielt in der JBBL, das ist sozusagen die Jugendbundesliga-Mannschaft, die wir haben. Die Jungs sind so 15 Jahre über den Daumen halt und spielen momentan für mich die Saison ihres Lebens. Das ist so ein bisschen eine regionale Mannschaft mit einem Kern, der wirklich aus Crailsheim sind, sind aber auch noch Kinder aus der Region mit dabei. Und das ist so sensationell, was sich da entwickelt hat in diesem Team, wie viel Potenzial da drin steckt. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich die sehe. Und wir sind jetzt erstmals auch wirklich fürs Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft gerade qualifiziert. Wir spielen jetzt am Wochenende insgesamt eine Best-of-3-Serie. Also du brauchst 2 Siege. Wir starten jetzt in Bonn. Das ist unser Viertelfinalgegner. Ich sag mal so, Chance ist 50-50 und dann kann es tatsächlich sein, wer weiß das schon, dass die Merlins vielleicht im Halbfinale auf dem Final Four um die Deutsche Meisterschaft sind. Das wäre natürlich nochmal so dieses finale i-Tüpfelchen, aber alleine, dass die das jetzt erreicht haben, ist für eine Stadt wie Crailsheim, ich sage ja immer so ein kleines Nest mit 30.000 Einwohnern über den Daumen, so ist eigentlich so was Besonderes. Das weiß man, glaube ich, gar nicht manchmal genug wertzuschätzen, wie viel Herzblut da drin steckt.
Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend, dass es da jetzt schon in der jüngeren Mannschaft schon so weit geht. Was mir noch aufgefallen ist, jetzt gerade wo wir schon über die verschiedenen Mannschaften von euch sprechen, die Mannschaften da, die sind ja alle überwiegend männlich oder eigentlich nur männlich. Gibt es auch Angebote für Frauen oder für Mädchen in eurem Verein?
Sie sind extrem überwiegend männlich, um es mal so zu sagen, dann dabei. Und muss man sagen, da ist bei uns auch noch nicht genug passiert. Also wir hatten früher mal eine Damenmannschaft mit dabei und auch ein bisschen mehr im weiblichen Bereich. Aber das hat sich bei uns bisher noch nie wirklich so aufgebaut, dass es kontinuierlich da war. Wir haben Mädels dabei, die gerade bei den ganz Jungen, bei den Kleinen mit einsteigen, aber wir haben noch keine richtige Struktur darüber im Mädchenbereich. Das hast du zum Beispiel hier in Schwäbisch Hall, wo wir ja gerade sind, so, da ist der Mädchenbereich deutlich ausgeprägter. So, deswegen sitzen wir auch zusammen, quatschen da, wie kannst du das vielleicht ein bisschen auch zusammen gestalten, dich gegenseitig supporten. Ich glaube, da ist einfach noch Potenzial in der Region dabei. Insgesamt ist einfach Mädchenbasketball nicht so breit aufgestellt hier in Deutschland, wie es im jungen Bereich dann ist. Das ist schade, weil ich habe immer das Gefühl, du kannst schon bei den Mädels, wenn du da auch Energie reinsteckst, sehr viel rausholen, weil die richtig Bock haben auch in dem Alter auf Basketball. Aber häufig ist das Angebot nicht da. Und da sind wir irgendwo so in der Schwebe dazwischen. Ja, du willst gerne was machen noch zusätzlich. Und dann kommst du aber wieder zum Thema Hallenzeiten. Dann kommst du zum Thema, du brauchst wieder Trainer dafür. Und das alles dann sozusagen doppelt zu organisieren, an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht, obwohl ich mir wünsche, dass wir da irgendwann auch mal hinkommen werden.
40 Jahre besteht euer Verein jetzt schon und der Geburtstag, der war am 31. Januar. Erstmal herzlichen Glückwunsch noch und wie wurde denn das Jubiläum gefeiert?
Sehr groß. Chris, komm, hau raus, was hängen geblieben?
Das Jubiläum wurde sehr groß gefeiert. Ja, 40 Jahre ist schon ein Meilenstein und ich glaube, das war auch das erste Mal in der Geschichte des Vereins, dass gesagt wurde, okay, jetzt müssen wir mal das richtig groß feiern. Es gab einen Galaabend an dem Vortag quasi, also man hat reingefeiert in den Geburtstag am Freitagabend, wo einfach schon mal reingefeiert wurde, wo viele Gäste eingeladen waren und man das Ganze wirklich groß aufgezogen hat. Am Geburtstag selber, am 31. Januar, hatte man ein Spiel, was dann natürlich auch super gut gepasst hat, ein Profispiel am Geburtstag, besser kann es ja gar nicht laufen, gegen Karlsruhe. Wir haben es auch noch gewonnen, das war natürlich dann die Stimmung noch besser. Und anschließend wurde, wie es so Merlins-like in der DNA verankert ist, groß gefeiert. Direkt neben dem Spielfeld quasi eine große Party-Location aufgebaut. Ja, wir haben schon viel über die Geschichte des Vereins gesprochen. Die ersten 20 Jahre, 30 Jahre bestand eigentlich nur aus Partys. Man ist sukzessive besser geworden, aber Partys waren irgendwie seit 1986 Bestandteil der Merlins und dementsprechend natürlich auch ein wichtiger Teil am 40. Geburtstag. Genau, das war jetzt die Feierlichkeiten am Wochenende, war wirklich von Freitag bis Sonntag Halligalli und viel los. Und natürlich steht die ganze Saison im Schatten von dem 40-jährigen Jubiläum. Also man hatte verschiedene Aktionen in Verbindung mit der Stadt Crailsheim, weil es einfach eine einmalige und eine besondere Sache ist.
Ihr hattet ja jetzt also wirklich eine ganz schön lange Geschichte. Gab es denn da besondere Ereignisse, die nochmal so besprochen wurden oder nochmal herausgehoben wurden? Es gab ja auch eine Ausstellung, soweit ich weiß.
Genau, das ist eine von den Teilen, die ich meinte, dass es auch nach dem Wochenende viele punktuelle Highlights gab, die auf die Geschichte eben hinweisen. Es gab eine Ausstellung. Natürlich hat man immer so die Erfolge oder überlegt man sich, was waren jetzt so die größten Highlights in der Vereinsgeschichte. Und mittlerweile hat man dann doch so viel sich angesammelt auch, dass es dafür eine eigene Ausstellung gab. Es gibt immer noch eine Ausstellung bei Möbel Bohnen in Crailsheim, bei einem Sponsor der Merlins. Da ist die auch zu sehen, wo man wirklich Bildmaterial, Videomaterial hat aus den 80er, 90er Jahren, was ein bisschen schwieriger war, und natürlich auch aus den aktuellen Highlights, ich sag mal die Highlights der letzten 10 Jahre mit Bundesliga, mit Pokalfinale, mit internationalen Spielen, was alles halt neu dazu kam. Gleichzeitig sind natürlich auch die Highlights aus den 90er Jahren da festgehalten.
Wenn ich ganz kurz einhaken kann, ja. Also zu dem, was Chris gesagt hat, ist für mich einfach so, wenn du dann da auf der Bühne stehst und du guckst runter auf das Publikum, das da ist und das wirklich alles da vom Sponsor bis zum ehrenamtlichen Helfer, so alles, was eigentlich so um uns Merlins rum ist und da so einen Eindruck hinterlassen hast und du siehst da diese hunderte von Leuten und am Ende geht's genau um die Menschen, die da unten sind. Und du siehst das, da kannst du Tränen in den Augen haben, weil du so viele Leute mit dieser Leidenschaft siehst, die teilweise das Ganze vom ersten Tag an mit begleiten und die da immer noch so connected sind. Dann siehst du die dazugekommen sind, die genauso ein Strahlen in den Augen haben. Und in dem Moment stehst du da oben, guckst runter und du denkst einfach, wie schön das ist, dass du so ein Umfeld hast. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute... Man kann das gar nicht genug wertschätzen, was für ein Glück man hat. Und man muss sich das auch immer wieder im Alltag bewusst machen, was du eigentlich für eine Möglichkeit hast, dadurch, dass du im Sport arbeitest, für so einen Verein wie die Merlins, dass du diese Gruppe von Menschen um dich rum hast, ist einfach sensationell. Und das für mich zumindest so gerade mit diesen 20 Jahren im Rücken dann das eigentliche Highlight gewesen.
Und wenn man dann so ein Jubiläumsjahr gefeiert hat, dann kann es ja natürlich sein, dass man sich schon auf die nächsten Jubiläums freut, die da anstehen. Was würdet ihr denn sagen, was braucht es denn, damit es so gut weitergeht, wie es angefangen hat?
Da brauchen wir eigentlich nichts dazu. Also ich sehe die einfach die richtigen Menschen an der richtigen Stelle. Was ich vorhin angefangen habe zu schweren, von der Geschäftsleitung runter, über das Office bis zum Trainerstab und allem, die da nachkommen, Next Generation sozusagen dann dabei oder Merlin 2.0 oder du kannst es nennen, wie du willst. Das sind einfach genau die richtigen Leute am richtigen Fleck dann. Und dann hast du auch das Gefühl, dass das, was irgendwann mal gegründet wurde, auch dann in guten Händen ist, sich weiterentwickelt. Ich glaube, für uns ist einfach wichtig, dass wir diese Basis, dass wir die immer wertschätzen wissen und dass wir sagen, das entwickeln wir weiter. Und dann wird sich die Mannschaft, weil die Mannschaft ist ja quasi die Variable, die sich häufig, das ist ein bisschen die Krux im Basketball, die sich häufig jedes Jahr wieder ändern wird, weil es seltener ist als im Fußball, wo ein Spieler dann ein Jahrzehnt beim Verein bleibt. So haben wir jetzt mit Maurice Stuckey, mit Mo, einen gehabt, der dieses Gesicht war für uns über Jahre, aber das ist ganz, ganz selten im Basketball. Das heißt, da ist ganz viel Fluktuation. Aber das, was wir bei uns haben im Club, das ist das, was uns auch in die Zukunft trägt und deswegen mache ich mir da keine Sorgen, da sind schon die richtigen Leute.